Eine der langweiligsten Bibelstellen in der Bibel. Ich war jetzt die letzten 3 Wochen fast durchgehend auf dem Camp und habe mir überlegt, was ich so improvisiert machen kann, heute Morgen. Und da habe ich mich daran erinnert, dass wir in der Bibel auch so was wie ein Camp finden, so eine campige Situation. Und das finden wir in 2. Mose 25 bis 30. Wie gesagt, für mich die langweiligste Bibelstelle in der ganzen Bibel, zumindest habe ich lange Zeit so gedacht. Aber wenn man tiefer gräbt, wisst ihr schon, finden wir Schätze, gerade auch in diesen Stellen. In der Bibel finden wir Gottes Geschichte mit uns Menschen, Gottes Heilshandeln an uns Menschen. Und das Neue Testament ist gerade das Zentrum, ist das, was Jesus für uns getan hat. Und sie hat uns berichtet in den Evangelien und dann die Briefe des Neuen Testaments erklären uns das, was Jesus für uns getan hat, schauen zurück auf das Kreuz, sein Werk für uns. Und das Alte Testament schaut voraus auf das, was Jesus für uns getan hat. Er ist das Zentrum der Bibel, in der Mitte der Geschichte steht ein Kreuz, könnten wir sagen. Und das Alte Testament schaut voraus, das Neue Testament schaut zurück und erklärt uns das. Und wir finden im Alten Testament ganz viele Bilder auf das hin, was Jesus für uns dort am Kreuz getan hat. Und eines dieser Bilder finden wir in 2. Mose 25 bis 30. Da geht Mose hinauf auf den Berg, wo er die 10 Gebote empfängt. Und er empfängt nicht nur die 10 Gebote, sondern Gott gibt ihm sowas wie einen Bauplan. Gibt ihm eine genaue Beschreibung von einem Heiligtum, was die Israeliten bauen sollen. Und dieses Heiligtum soll der Treffpunkt Gottes mit seinem Volk sein. Sozusagen die Wohnung Gottes in der Mitte seines Volkes. Und sehr detaillierte Beschreibungen, deswegen sage ich die langweiligste Bibelstelle im Alten Testament, weil wenn man das erstmal liest, außer wenn jetzt irgendwer ein Schreiner ist oder so ein Modellbau-Freak oder irgend sowas, ist es sehr wenig ansprechend. Ist sehr detailliert, aber ich denke, da ist auch ein Grund drin, warum es so detailliert beschrieben ist. Es ist Gott wichtig, dass das Ding wirklich genau so aussah, wie er es sich gedacht hat. Weil es ist ein Bild auf Jesus hin. Es hat eine geistliche Bedeutung. Jedes Detail weist auf Jesus hin. Alex oder Kamil, könnt ihr irgendwer die Folien hier bedienen? Ich brauche einen Folienmenschen. Ich habe euch so ein paar Bilder mitgebracht, dass ich euch das nicht alles vorlesen muss, wie das Heiligtum damals ausgesehen hat. Im Prinzip war es so ein Camp. Mal das obere. So hat das Ding ausgesehen. Es war so ein Bereich, der war umzäunt mit einem Leinenzaun. Und dann gab es so einen kleinen Vorhof, könnte man sagen, so einen Vorgarten. Und da stand ein Brandopferaltar und dahinter ein bronzenes Waschbecken. Und dann wurde so ein Zelt aufgestellt. Dieser Vorhof war 100 mal 50 Ellen, steht in der Bibel. Hebräische Elle war so 52 Zentimeter. Das heißt, das ganze Ding war nur 50 mal 25 Meter groß. Also nicht allzu groß, wenn wir dran denken, dass das Volk ja, weiß nicht, 1 Million, 2 Millionen ungefähr so viele Menschen waren. Das war der Ort der Anbetung für sie. Und wie gesagt, der Brandopfer für die Opfer im Vorhof und ein Waschbecken, wo sich die Priester gewaschen haben, bevor sie ihren Dienst getan haben. Und dann war in diesem Heiligtum ein Zelt. Das war außen eher unscheinbar, aber innen drin war es sehr prunkvoll, sehr toll verkleidet. Das Zelt, die Ausmaße von dem waren 10 mal 30 Ellen, also ungefähr 5 mal 15 Meter. Auch wieder nicht sehr groß. Und dieses Zelt war in 2 Teile geteilt. vordere Teil war doppelt so groß wie der hintere Teil, wurde das Heilige genannt. Und der hintere Teil das Allerheiligste. In dem Heiligen finden wir drei Gegenstände. Das ist hier unten abgebildet. Wenn man beim Vorhang durchgeht, hinein in das Zelt, ist auf der rechten Seite, wenn du das gerade mal ein bisschen hochschiebst, Alex, dass alle sehen können, auf der rechten Seite ist ein Tisch mit Schaubroten, mit 12 Broten, die dort gelegen sind. Auf der linken Seite war ein Leuchter, die Menora, wie die Juden das nennen, wurde mit Öllampen betrieben, das Ganze. Und dann vor dem Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt, stand ein Räucheraltar, auf dem Weihrauch dargebracht wurde. Und in dieses Heilige durften nur die Priester reingehen. In den Vorgarten sozusagen durfte das ganze Volk rein, aber in diesen heiligen Bereich durften nur die Priester rein, die sind da täglich rein, haben ihre Dienste verrichtet. Und dann als drittes haben wir das Allerheiligste. Das ist das nächste Bild. Das war so, ja, 5x5 Meter quadratisch, so ein kleiner Bereich. Und da drin stand die Bundeslade. Bundeslade war das Kernstück des Heiligtums, war eigentlich eine Holzbox, könnte man sagen. 125 x 75 x 75 Zentimeter. Und in dieser Box, die mit Gold toll verkleidet war, lagen die 10 Gebote drin unter anderem. Und dann darauf war ein Deckel, der die Box verschlossen hat. Der wurde der Sühnedeckel genannt oder der Versöhnungsdeckel. Auf diesem Deckel so 2 Cherubim, ist hier so dargestellt, wie es genau war, weiß man wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall so 2 Engelwesen, die einander zugewandt sind. Einen auf der linken Seite, einen auf der rechten Seite. Und über dieser Bundeslade, über diesem Sühnedeckel war die Herrlichkeit Gottes. Das war sozusagen, ich meine, Gott ist überall, aber Gott hat gesagt, da treffe ich mich mit euch, da bin ich sichtbar in eurer Mitte. Und da war auch die Wolkensäule bei Tag und die Feuersäule bei Nacht. Also Gottes Gegenwart sichtbar mit seinem Volk. Die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, die spürbare Gegenwart Gottes. Und in dieses Allerheiligste durfte nur ein Mensch rein und das nur einmal im Jahr. Und das war der Hohepriester. Und der musste gewisse Reinigungszeremonien und Opfer hier durchmachen. Denn wenn der hier einfach so reingegangen ist, unheilig, dann ist er gestorben. Dann hat Gott ihn erschlagen und Juden hatten dann später im Tempel, hatten immer ein Seil an das Bein des Hohepriesters gebunden und der hatte so Glöckchen an seinem Umhang und wenn die nichts mehr gehört haben, sind sie davon ausgegangen, dass er tot war und haben ihn rausgezogen. Weil es konnte keiner reingehen, sonst war der auch tot. Also war schon eine heftige Sache, hier in die Gegenwart Gottes zu treten und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich möchte heute so 3 Dinge an, also eins haben wir schon angesehen, mal den Aufbau so prinzipiell. Und ich möchte mir noch 2 Dinge anschauen. Das eine, was wir lernen können von Heiligtum, was es uns über Jesus sagt. Und das zweite ist, was es unsere Beziehung mit Gott. Denke ich, auch da können wir was lernen davon. Ich denke, die erste geistliche Lektion von diesem Heiligtum, vielleicht machst du das erste Bild wieder drauf, Alex, die erste Lektion ist die Tatsache, dass Gott in der Mitte seines Volkes wohnen will. Das war der Treffpunkt, der Ort der Begegnung mit Gott. Und wenn wir lesen, im 3. Mose, glaube ich, steht das über die Lagerordnung von Israel, 3. oder 4. Mose? Nee, 3. Mose muss es eigentlich sein. 4. Mose. 4. Mose muss es sein. Die Lagerordnung von Israel. Ne? Dann sieht er, dass das Heiligtum im Zentrum war und dann die Stämme um dieses Heiligtum in einer systematischen Anordnung, eigentlich in der Form eines Kreuzes, herumgelagert haben. Gott möchte in der Mitte seines Volkes wohnen. Das ist auch heute noch so. Gott möchte Beziehung haben mit uns Menschen. Dafür hat er uns erschaffen. In der Bibel, ganz am Anfang, lesen wir, Gott schuf den Menschen in seinem Bild, ihm ähnlich. Das heißt, als Personen. Und eine Eigenschaft oder die Eigenschaft von Persönlichkeit oder von Personsein ist, dass man Gemeinschaft haben kann mit einer anderen Person. Und dafür hat Gott uns geschaffen. Für Beziehung mit sich selbst, für Gemeinschaft mit sich selbst. Und wir lesen da am Anfang der Bibel, dass Gott mit den Menschen Gemeinschaft hatte und in diesen wunderbaren Garten, wo er sie reingesetzt hat, da spazieren ging und mit ihnen redete. Das ist, was Gott vorhat mit uns. Dafür hat er uns geschaffen. Und das ist das Höchste in unserem Leben. Und so auch hier, Gott will in der Mitte seines Volkes wohnen. Er möchte nah bei uns Menschen sein. Und er möchte nicht irgendwo am Rand sein. Das Bundeszelt, das Heiligtum war nicht irgendwie da draußen und die Menschen sind rausgegangen. Nee, es war in der Mitte. Es war im Zentrum. Und das ist auch noch heute so. Gott möchte ja in der Mitte von uns als Gemeinde sein. Gemeinde ist der Tempel, das Haus Gottes. Aber auch jeder einzelne Christ, jeder einzelne von uns ist der Tempel Gottes. Wisst ihr nicht, dass euer Leib Tempel Gottes ist, sagt uns Paulus im 1. Korintherbrief. Und Gott möchte im Zentrum sein. Gott möchte nicht irgendwo ja, am Rand unseres Lebens dahin campieren. Irgendwo, wo wir sagen, einmal eine Stunde am Sonntagmorgen irgendwo oder nur so ein Teilbereich unseres Lebens, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben oder wo er Zutritt hat in unserem Leben. Nee, Gott möchte im Zentrum unseres Lebens sein. Wir wollen Jesus People sein. Jesus Menschen. Jesus, das soll unser Leben prägen, unseren Alltag prägen. Gott möchte in der Mitte, im Zentrum unseres Lebens wohnen. Und Gott stellt einen Herrschaftsanspruch über unser Leben. Wir haben gesagt, hier über dem Heiligtum war tagsüber die Wolke, die Israel geleitet hat, und in der Nacht war da eine Feuersäule. Und wenn die Wolke sich erhoben hat oder diese Feuersäule und weitergezogen ist, dann sind die Israeliten da hinterhergehirscht, sind nachgefolgt. Und das möchte Gott auch in unserem Leben. Er möchte im Zentrum unseres Lebens sein, er möchte einfach Gott sein in unserem Leben und damit auch der Herr in unserem Leben. Der, der uns führen darf, der uns leiten darf, der das Sagen haben darf in unserem Leben. Gott im Zentrum unseres Lebens. Das können wir lernen von dem Heiligtum. Und eine zweite wichtige Lektion ist, dass nicht einfach unheilige, unvollkommene Menschen kommen konnten und Gemeinschaft haben konnten mit dem heiligen Gott. Es war nicht so einfach, ne? Wenn ihr euch dieses Heiligtum anschaut, da war ein Zaun drumherum. Der Zaun war weißes Leinen. Ich glaube, auch das drückt was aus von der Heiligkeit Gottes. Wir dienen einem heiligen Gott, der absolut rein ist, der perfekt ist, der sündenlos ist, der Sünde hasst, der Sünde verabscheut. Wir haben den Zaun außen und dann, wenn es ins Zelt reingeht, nochmal ein dicker Vorhang, durch den durften nur die Priester hindurch, und dann vor dem Allerheiligsten, vor dem Zentrum, noch einmal ein dicker Vorhang. Und da durfte nur ein Mann durch, einmal im Jahr. Es war nicht einfach, in die Gegenwart des heiligen Gottes zu treten. Das war eine ehrfurchterbietende Sache, manchmal eine tödliche Angelegenheit. Könnt ihr lesen von den zwei Söhnen Aarons, die einfach so locker da reinmarschiert sind, ohne auf das zu achten, was Gott gesagt hat. Sind verglüht in der Gegenwart Gottes. Das war eine krasse Sache, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Zugang in dieses Heiligtum, Zugang in Gottes Gegenwart gab es nur über den Altar, gab es nur über Opfer. Und das ist ein Prinzip, was Gott den Menschen von Anfang an gelehrt hat. Gott hat die Menschen geschaffen für Beziehung mit sich selbst. Er hatte Gemeinschaft mit ihnen im Garten. Und weil Gott eine Liebesbeziehung möchte, muss er ihnen eine Entscheidungsmöglichkeit geben, weil Liebe ist nur aus freier Entscheidung, aus freiem Willen möglich. Und zwar hat er ihnen als Entscheidungsobjekt einen Baum gegeben. Hätte wahrscheinlich auch was anderes sein können, aber er hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur von dem einen nicht. Und so typisch wie die Menschen, erste Frage war, wo ist der Baum? Nicht, was ist mit den anderen hunderttausenden Bäumen? Nee, wo ist der eine Baum? Und das war die Verführung und die Versuchung, ihr kennt die Geschichte. Und die Menschen sind in Sünde gefallen, haben rebelliert gegen Gott. Und die Konsequenz davon war, ist, dass sie ausgeschlossen waren aus diesem Garten, aus dieser Gemeinschaft mit Gott. Da war sofort Trennung da. Aber dann sehen wir auch gleich danach die erste Prophetie in der Bibel, wo Gott zu Satan sagt, dass ein Nachkomme der Frau dir den Kopf zertreten wird und okay, du wirst ihn auch verwunden, du wirst ihn an der Ferse treffen. Erste Prophetie auf Jesus hin. Und gleich danach sehen wir, wie die Menschen sich bekleidet haben mit Feigenblättern. Und ich weiß nicht, ob ihr Feigenblätter kennt. Das ist eine raue Angelegenheit, das juckt. Ich weiß nicht, wie die da rumgestanden sind, ob die ist, so wie Fußballer irgendwo, die sich die Weichteile halten. Irgendwie, das war eine nicht sehr angenehme Angelegenheit. Menschen bekleiden sich mit Feigenblättern, Religiosität, versuchen ihre Schande, ihre Sünde, ihre Nacktheit zu bedecken. Und Gott hat gesagt, nee, das ist es nicht. Und was hat er getan? Er hat sie mit Fellen bekleidet. Und das ist der erste Anlass in der Bibel, wo ein Tier, ein unschuldiges Wesen, sterben musste, um die Schuld der Schuldigen zu bedecken. Um die Sünde zu bedecken. Und wir finden von Anfang an in der Bibel Opfer. Das sind auch Bilder auf Jesus hin. Von Anfang an lehrt Gott den Menschen, wenn ein Mensch Gemeinschaft haben will mit Gott, muss er mit seiner Sünde umgehen. Und das geht folgendermaßen, dass ein Unschuldiger den Platz des Schuldigen einnehmen muss und für ihn sterben muss, sein Leben geben muss für ihn. Und das bedeckt dann die Schuld des Schuldigen und dann darf der Sünder kommen, der Unvollkommene und Gemeinschaft haben mit dem vollkommenen heiligen Gott. Von Anfang an der Bibel sehen wir das und auch hier im Heiligtum wird das jetzt institutionalisiert, könnten wir sagen. Im Gesetz festgeschrieben, wird bildlich aufgebaut hier. Und Gott hat den Leuten das hier eingehämmert, immer und immer wieder. Zugang zu Gott ging nur über ein Opfer, über ein Altar. Sündige Menschen können nur durch ein sühnendes Opfer an Gott herantreten. Und das spricht natürlich alles von Jesus. Er war das letztendliche Opfer. Und das war eine krasse Sache, ne? Die Israeliten haben ihre Sünden bekannt, sozusagen auf dieses Opfertier übertragen. Und dann standen die daneben, wenn dem die Kehle durchgeschnitten wurde und das Vieh tot umfiel und das Vieh ausgeblutet wurde und das Blut hier ins Heiligtum getragen wurde. Immer und immer wieder hat Gott den Menschen es eingeprägt und sie darauf vorbereitet. Gemeinschaft mit Gott, Vergebung kann es nur durch ein Opfer geben. Und was hat Johannes der Täufer über Jesus gesagt? Gesagt, sieh, das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Also ein ganz krasses, ganz starkes Bild auf Jesus hin. Gott bereitet die Menschen vor auf Jesu Erlösungswerk für uns. Und dann haben wir im Vorhof auch noch dieses bronzene Waschbecken. Auch hier sehen wir die Notwendigkeit für geistliche Reinigung, für Erneuerung. Konnte es nicht einfach so kommen, als unheiliger Mensch. Und dann, wenn wir in das Zelt hineingehen, oder der Priester in das Zelt hineingegangen ist, dann wird zuerst auf der rechten Seite den Tisch mit den Schaubroten. 12 Brote, für jeden Stamm Israel eines. Brot ist Nahrung, erinnert uns auch an Jesus, was er gesagt hat. In Johannes 6 hat er gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Jesus ist das Brot des Lebens. Wir glauben manchmal, es sind andere Dinge, materielle Dinge oder Beziehungen. Und Mann, wenn ich nur die Frau hätte, dann wäre ich glücklich. Oder wenn ich nur das größere Auto hätte oder das größere Haus, das würde mein Leben wirklich befriedigen. Das stimmt nicht. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Wenn wir uns im Glauben auf Jesus einlassen, dann werden wir wahre Zufriedenheit erfahren in unserem Leben, unabhängig von äußeren Umständen. Und dann links der Kerzenleuchter, spricht von geistlicher Erleuchtung, Licht. Braucht nur Johannesbrief lesen, diese Kontraste Licht und Finsternis. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist das Licht der Welt. Er ist der, der uns Leben gibt, der uns Licht gibt. Und dann vor dem Vorhang zum Allerheiligsten stand der Bräucheraltar. Weihrauch steht immer für Gebet. Der aufsteigende Rauch sind die Gebete der Heiligen, die zu Gott aufsteigen. Jesus tritt auch für uns ein. Römerbrief sagt uns das. Jesus ist jetzt zur Rechten Gottes und er tritt jetzt für uns ein. Das ist, was Jesus jetzt gerade tut. Er betet für uns. Und dann ist hier dieser Vorhang, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt. Spricht von der Heiligkeit Gottes. Wieder, da ist Trennung da. Aber was hat Jesus gesagt in Johannes 10? Er hat gesagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Durch Jesus können wir eintreten in Gottes Herrlichkeit, in diese intime Gemeinschaft mit ihm. Und dann ist im Allerheiligsten natürlich die Bundeslade drin. Spricht von der Bundesbeziehung zwischen Gott und seinem Volk. Und wir werden das beim Abendmahl gleich wieder lesen. Jesus, als das Abendmahl eingesetzt hat, hat er gesagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut zu meinem Gedächtnis. Also auch hier haben wir wieder ein ganz krasses Bild von dem, was Jesus für uns getan hat. Und wir haben den Sühnedeckel, wo Gottes Gegenwart ist. Spricht auch vom vollkommenen Erlösungswerk Jesu. Lass uns das mal durchlesen hier als einfach, dass wir so einen Abschnitt gelesen haben und wir uns das nicht nur bildlich anschauen. Lasst uns lesen 2. Mose 25, Abvers 10. Da wird uns diese Bundeslade mit der Deckplatte beschrieben. Super spannender Text. So sollen sie nun eine Lade aus Akazienholz machen. 2,5 Ellen sei ihre Länge, 1,5 Ellen ihre Breite und 1,5 Ellen ihre Höhe. Die sollst du mit reinem Gold überziehen, von innen und außen sollst du sie überziehen und auf ihr ringsum eine goldene Kante anbringen. Gieße für sie auch 4 goldene Ringe und befestige sie an ihren 4 Füßen, und zwar 2 Ringe an ihrer einen Längsseite und 2 Ringe an ihrer anderen Längsseite. Und du sollst Stangen aus Akazienholz anfertigen und sie mit Gold überziehen. Diese Stangen stecke in die Ringe an den Seiten der Lade, damit man die Lade mit ihnen tragen kann. Die Stangen sollen in den Ringen der Lade bleiben. Sie dürfen nicht von ihr entfernt werden. In die Lade aber lege das Zeugnis, das ich dir geben werde. Dann sollst du eine Deckplatte aus reinem Gold herstellen. 2,5 Ellen sei ihre Länge und 1,5 Ellen ihre Breite. Und mache 2 goldene Cherubim. In getriebener Arbeit sollst du sie machen an den beiden Enden der Deckplatte. Und zwar sollst du einen Cherub am Ende hier und einen Cherub am Ende dort machen. Aus einem Stück mit der Deckplatte sollst ihr die Cherubim machen an ihren beiden Enden. Und die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, die Deckplatte mit ihren Flügeln überdeckend, während ihre Gesichter einander zugewandt sind. Der Deckplatte sollen die Gesichter der Cherubim zugewandt sein. Lege die Deckplatte oben auf die Lade. In die Lade aber sollst du das Zeugnis, also die 2 Steinplatten mit den 10 Geboten legen, das ich dir geben werde. Und dort werde ich mich dir zu erkennen geben und von der Deckplatte herab zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu reden, was ich dir für die Söhne Israel auftragen werde. Das wird mein Treffpunkt mit dir sein. Also ein wunderbar spannender Text. Aber da ist tiefe geistliche Wahrheit drin. Vielleicht machst du nochmal das andere Bild rein, was wir gerade gelesen haben, was gerade beschrieben war. Dieses Heiligtum. Wie gesagt, die 10 Gebote waren in dieser Box. Die 10 Gebote, die wir nicht halten konnten. Die 10 Gebote, die uns anklagen. Aber es bedeckt mit dem Sühnedeckel. Und einmal im Jahr, wie gesagt, ging der Hohepriester in dieses Heiligtum rein. Und da wurden die Sünden des ganzen Volkes bekannt über diesem Opfertier und sozusagen symbolisch auf es gelegt. Es wurde umgebracht, ist gestorben, der Unschuldige anstelle des Schuldigen. Wieder ein Bild für Jesus, was er am Kreuz für uns getan hat. Dann ging der Hohepriester mit dem Blut dieses Tieres in dieses Allerheiligste hinein und hat das Blut 7-mal auf diese Deckplatte gespritzt. Und sozusagen dieses Blut, was symbolisch ist für das Leben des Opfertiers hat unsere Sünde bedeckt. Sozusagen, wenn Gott jetzt gleichsam von oben hier durch die Engel runterschaut auf die Gebote, die uns anklagen, ist das jetzt bedeckt durch das Blut, durch das Leben des Opfertieres. Spricht von Gottes Gnade. Wir haben die Gebote Gottes nicht gehalten. Wer hat sie gehalten? Jesus. Jesus hat gesagt, ich tue alle Zeit das, was dem Vater wohlgefällig ist. Und der Vater hat gesagt, siehe, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Jesus hat ein perfektes, heiliges, sündenloses Leben für uns gelebt. Und dann hat er es als Opfer eingesetzt für unsere Schuld. Sein Blut wieder. Und es bedeckt unsere Sünde. Wir sind bedeckt von seinem Leben, könnten wir sagen. Als wir wiedergeboren wurden, wurden wir in Christus versetzt. Und Paulus sagt uns im Römerbrief, dass wir jetzt die Gerechtigkeit Gottes sind in Christus Jesus. Wir haben ihn angezogen, wir sind umkleidet mit der Gerechtigkeit Gottes. Und so können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Gemeinschaft mit Gott ist nicht abhängig von mir. Genauso wie es nicht abhängig war von dem Anbetenden hier im Alten Testament. Sondern was musste rein und makellos sein, das war das Opfertier. Nicht der Anbetende, der war ein Sünder, deswegen war das Opfer nötig. Manche Leute teilen die Bibel ein in so die Zeit des Gesetzes und die Leute konnten durch Gesetz Beziehung mit Gott haben, durch Halten der Gebote und dann kam der neue Bund. Ich glaube, dass es nie so war. Die Menschen konnten nie durch das Halten des Gesetzes Gemeinschaft mit Gott haben, weil schlicht und einfach niemand jemals das Gesetz halten konnte. Es war immer durch ein Opfer, hier durch ein vorausschauendes Opfer auf das, was Jesus getan hat. Und wir schauen zurück. Aber Jesus ist das Lamm Gottes, was unsere Schuld wegnehmen kann und was unsere Unheiligkeit bedecken kann durch sein heiliges Leben. Und so ist Beziehung mit Gott und auch Segen von Gott nicht von dem abhängig, was ich tue, sondern dass ich mich eins mache mit Jesus und das annehme, was er für mich getan hat, dass ich darauf vertraue. Wie gesagt, hier im Vers 22, Gott sagt, ich werde dir von diesem Sühnedeckel, von dieser Deckplatte herab begegnen. Und von dort werde ich mit dir Gemeinschaft haben. Ist die Gnade Gottes. Und das ist der Schlüssel für ein reiches, für ein freudiges, für ein erfülltes geistiges Leben, ist, dass wir das verstehen. Der Gnadenthron. Gnade Gottes. Egal, wo ich letzte Woche war, egal, ob ich hingefallen bin oder nicht, ich darf kommen. Mit Zuversicht kommen. Mit Freimut vor seinen Gnadenthron. Und ich darf Hilfe empfangen von ihm. Und Gott sagt, ich werde dort sein. Ich werde mich mit dir treffen, dort von diesem Gnadenthron aus. Nicht wegen dem, was du getan hast, sondern wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Und dann diese Gemeinschaft mit ihm, das wird dann unser Leben prägen, hoffentlich. Dass wir auch den Wunsch haben, nimmer zu sündigen. Weil wir Gemeinschaft mit ihm erfahren. Mit dem Heiligen, mit dem Perfekten, mit dem liebevollen Gott. Gott trifft uns an dem Sühnedeckel. Gott trifft uns in Jesus. Schlag mit mir auf Johannes Evangelium Kapitel 20. einer der Auferstehungsberichte in den Evangelien. Lasst uns lesen ab Vers 11. Da wird uns berichtet, Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Also sie stand am Grab Jesu und sie weinte. Und als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Erinnert euch das an etwas? An ein Bild, was wir im Alten Testament gesehen haben. Hier haben wir einen Engel an der Kopfseite, wo Jesus gelegen hat, einen Engel an der Fußseite. In der Mitte lagen wahrscheinlich noch die blutigen Leinentücher von Jesu. Ich glaube, wir haben hier die Erfüllung von diesem Sühnedeckel, dasselbe Bild. Zwei Engel und bedeckt mit dem Blut des Lammes Gottes, mit dem perfekten Sohn Gottes, der sein Leben für uns gegeben hat. Als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht am Kreuz, da ist dieser Vorhang zerrissen. Der Vorhang, der das Allerheiligste abgetrennt hat, die Menschen von der Gegenwart Gottes ferngehalten hat. Und die Auferstehung Jesu ist ein Zeichen, dass Gott der Vater dieses Opfer angenommen hat. Und so dürfen wir jetzt mit Freimut, mit Zuversicht vor den Thron Gottes kommen. Als dritten Punkt, als letzten Punkt, dieses Heiligtum, denke ich, kann auch ein Bild sein für unser Leben. Ich denke, jeder von uns, jeder Mensch ist irgendwo in diesem Bild. Alex, vielleicht machst du nochmal dieses erste Bild rein. Ja, ist Aerobic für Gläubige. Ich glaube, wir können das andere Bild, das erste Bild bitte mit dem ganzen Lager. Ich denke, Menschen können sich in vier Situationen, an vier Stellen in diesem Bild befinden. Das sind diejenigen, die ganz draußen sind, die nicht an Jesus glauben, die keinen Anteil haben an Gott, die keinen Zutritt haben zu ihm. Das sind die, die außerhalb von den Camps sind, die außerhalb des Zauns rumlungern, die Zaungäste vielleicht. Und dann als Christen können wir an drei Orten sein in diesem Heiligtum. Du kannst im Vorhof sein, wo du in Christus bist, wo du Teilhaber bist an seinem Reich. Du warst am Altar, an dem Opfer, wo Jesus das Feuer von Gottes Zorn in sich aufgenommen hat über deine Sünden. Er hat sich geopfert für deine Sünden, du hast es verstanden, du hast es angenommen, du glaubst es. Vielleicht bist du weitergegangen ans Waschbecken, vielleicht steht das für Taufe für uns. Du bist drin im Heiligtum und das ist gut. Du bist gerettet, du bist Christ und das ist schön. Aber dann gibt es vielleicht noch andere, die gehen noch einen Schritt weiter und die gehen in das Zelt hinein, in das Heilige. Die sagen, Mann, Gott, es ist wunderbar, dich zu kennen und ich bin so begeistert von dem, was du für mich getan hast. Deswegen will ich dir dienen. Gott, ich will mehr sein, ich will ein Priester sein für dich. Und Petrus sagt uns das eigentlich, dass wir ein heiliges Priestertum sind. Und sie gehen hinein in das Heilige. Sie sagen, ich will ein Priester sein. Ich will Gott dienen. Und sie sind dort an dem Schaubrottisch. Jesus hat uns gesagt, der Mensch lebt nicht nur von Brot allein. Spricht von Jesus, haben wir gesehen. Auch das Wort Gottes ist unsere Nahrung. Das Wort, das uns vorbereitet für den Dienst, das uns zurüstet. Das sind Menschen, die einen Schritt weiter gehen wollen, als die, die sagen, oh, ich bin gerettet, das reicht mir. Plätscher, plätscher, leben wir Christsein irgendwie so dahin. Die sagen, nee, Mann, ich will aktiv sein für Gott. Ich will verfügbar sein für ihn. Und ich liebe Gottes Wort, ich studiere sein Wort, ich habe stille Zeit, ich erzähle anderen von Jesus, ich habe Gemeinschaft mit der Familie zusammen im Wort Gottes. Und dann ist da der Leuchter. Jesus hat gesagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Und er sprach da von den guten Werken, die wir tun für Jesus, dass sie den Vater verherrlichen, und das ist Licht für die, die Jesus nicht kennen. Es sind Menschen, die hineingehen ins Heiligtum, die sagen, Herr, du bist so gut zu mir. Und jetzt will ich dir dienen. Und ich will anderen Gutes tun. Ich will den Kindern dienen im Kindergottesdienst von mir aus. Oder ich will hingehen und Kranke besuchen im Krankenhaus. Ich will verfügbar sein. Ich will beten für andere. Hier der Räucheraltar, Fürbittegebet für andere. Und das ist eine wunderbare Sache. Das ist gut, Gott zu dienen. Und wie gesagt, wir sind alle ein heiliges Priestertum. Jeder Christ sollte ein Diener sein. Nicht unbedingt alle nur hier in der Gemeinde, aber jeder sollte einen Dienst haben, wo er sagt, okay, das ist was, was Gott mir gegeben hat, wo ich aktiv bin für ihn, an anderen Menschen und aneinander als Leib Christi. Und das ist eine gute Sache, du bist im Wort, du betest, du tust gute Dinge für Gott, gute Werke, und Dienst ist was Wunderbares. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Wenn du hingehst und anderen Menschen dienst, dann fängst du immer wieder. Wir haben das erlebt hier in Praiseland. Ich meine, ja, es ist anstrengend körperlich und du powerst dich aus, aber du bekommst auch wieder so viel zurück. Mann, wenn du dich dann hinsetzen kannst und Kids kommen zu dir und schütten dir ihr Herz aus und du kannst für sie beten und sie wollen ihr Leben Jesus geben und Mann, so begeisternd. Oder Jochen. Und Jochen hier, Jochen hat in der Küche, das ist der härteste Job vielleicht auf Praiseland. Aber das ist cool, wir haben alle Anteile an dem, auch an der Frucht, die wir sehen konnten. Und das ist begeisternd, das ist erfrischend. Wenn wir erleben, Gott gebraucht mich. Das ist eine wunderbare, bereichernde, erfrischende Erfahrung. Jeder Christ sollte diese Erfahrung machen. Wenn du das nicht erfährst, dann vermisst du wirklich was. Eine ganz tolle Sache. Also ich bin nicht nur irgendwie ein Passivchrist, sondern ich bin einer, der Gott dient, und das ist wunderbar, das ist bereichernd, das ist schön, aber es gibt was noch Größeres. Wir können noch weitergehen in diesem Zelt, an den Ort, wo der Hohepriester nur einmal im Jahr hineingehen durfte, in das Allerheiligste. Und er ging dort hinein und er war erstaunt von der Gegenwart Gottes. Ich meine, stellt euch das mal irgendwie vor, hier diese Rauchsäule oder diese Feuersäule. Keine Ahnung, wie das genau ausgesehen hat, aber die Herrlichkeit, die sichtbare Herrlichkeit Gottes. Und er ging da rein und ich bin sicher, der war total von den Socken. Und er hat Gott angebetet, er war berührt von ihm, von seiner heiligen Gegenwart. Und das ist auch das Höchste in unserem christlichen Leben. Wir sagen, Herr, ich will dich. Einfach zu deinen Füßen sein. Ich will mit dir sein. Ich will nachdenken über deinen Charakter, über deine Natur. Ich will dir meine Liebe, meine Wertschätzung ausdrücken im Lobpreis. Ich denke, das ist die höchste Form des Gottesdienstes. Wir kapieren das manchmal nicht. Ich habe auch so die Tendenz dazu. Ich bin gerne ein Macher. Ich tue gern. Aber wir können vor lauter Dienst und vor lauter Tun die Beziehung mit ihm vergessen, das Wichtigste. Und wirklich, Dienst ist nichts im Vergleich dazu, in seine Gegenwart zu kommen. Diese persönliche Intimität mit ihm zu pflegen, ihn anzubeten. Das ist das Befriedigendste, was es gibt in dieser Welt. Wie gesagt, Jesus sagt, ich bin das Brot. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nicht dürsten. Er ist die Antwort. Und das Wunderbare ist, jeder von uns kann so ein Hohepriester sein. Jeder von uns kann in die Gegenwart Gottes treten. Wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Der Vorhang ist zerrissen. Und wir dürfen kommen. Ist euch das bewusst, was für ein Vorrecht es ist? War ein Mann einmal im Jahr damals unter dem alten Bund. Alle anderen konnten es nicht erleben. Jeder von uns kann das jederzeit erleben. Wir können mit Freimut in die Gegenwart Gottes kommen und Gemeinschaft mit ihm haben und einfach erstaunt sein vor ihm. Ich glaube, wir nutzen das viel zu wenig. Herr, ich will dir persönlich dienen. Ich will dir mein Herz ausdrücken und über dich nachdenken. Dich preisen für das, wie du bist, für das, was du für uns getan hast, zu deinen Füßen sitzen. Lass uns zum Abschluss Lukas 10 aufschlagen. Auch eine Geschichte, die ihr alle kennt. Wir lesen ab Vers 38. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam, und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Hier haben wir so drei Christen: Lazarus und Martha und Maria. Lazarus war einfach da. War ein Bruder im Herrn. Er war ein Freund von Jesus. Er hat ihn geliebt. Aber wir lesen nichts weiter von ihm. Er war sozusagen irgendwo da draußen im Vorhof. Und dann war da die Martha. Die war in der Küche. Die hat gedient im Heiligtum. Die hat Brote gebacken für die Jünger und für Jesus. Die hat gute Werke getan. Und sie hat gebetet, selbst wenn ihr gebetet unbedingt sehr geistlich war. Sie gesagt hat: Jesus, sag meiner Schwester, dass sie mir helfen soll. Es war immerhin ein Gebet. Aber dann war da Maria. Und die ist in der Gegenwart Jesu gesessen, zu seinen Füßen. Und Jesus sagt: Maria, sie hat das Beste gewählt. Es ist besser, da zu sitzen, seiner Gegenwart, als zu dienen. Und Dienst gehört auch dazu. Wie gesagt, jeder Christ ein Diener. Aber das kommt aus unserer Gemeinschaft mit ihm heraus. Aber das ist der höchste Ruf, Gemeinschaft mit ihm. Das ist, was wir oft am wenigsten tun. Unser Dienst kommt dann aus dieser Intimität mit ihm heraus. Ich finde es auch interessant, die Beschreibung vom Heiligtum hier in 2. Mose beginnt mit der Bundeslade. Ist eigentlich komisch, oder? Ich zumindest würde anders denken. Ich würde denken: Okay, baut erstmal das Zelt auf und die ganzen Sachen, und dann, wenn das Ding steht, dann erkläre ich euch, was da reinkommt. Aber Gott fängt andersrum an. Er fängt beim Zentrum an. Bei der Bundeslade. Beim neuen Bund. Bei Jesus. Das Wichtigste ist die Bundeslade mit dem Sühnedeckel. Und das Wichtigste für uns ist Gemeinschaft mit ihm. Und Alfredo und ich, wir haben auf der Rückfahrt hier von Praiseland da drüber ein bisschen geredet gestern. Wir haben jetzt viel gepowert, viel gedient, viel gegeben. Und gesagt, es ist dran, die Woche einfach mal noch Zeit zu nehmen, zu seinen Füßen zu setzen. Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Das ist wichtig. Und wir wollen heute Morgen noch Abendmahl feiern zum Schluss. Da denken wir nämlich genau daran, an diesen neuen Bund. Dürfen uns das bildlich vor Augen halten, dass Jesus dieses Opferlamm war. Dass wir uns mit ihm treffen dürfen. Er ist dieser Sühnedeckel. Sein Leben bedeckt unsere Schuld. Und wir dürfen kommen. Wir dürfen Gemeinschaft pflegen mit ihm und ihn anbeten und ihn ehren. Und das wollen wir jetzt machen. Wir haben noch Viertelstunde, 20 Minuten Zeit. Lass uns Zeit nehmen, diese Intimität, diese Beziehung mit Jesus zu pflegen. Wir werden das Abendmahl austeilen. Jochen, vielleicht hilfst du mir dabei. Und dann lass uns heute nicht aufeinander warten, sondern wir werden einfach noch eine Zeit der Anbetung haben, wo wir an Jesus denken, und lass es uns persönlich halten heute Morgen, wo jeder dann Abendmahl feiert, wenn er dazu bereit ist und an Jesus denkt, zu seinen Füßen setzt, ihn bestaunt, mit ihm im Gespräch ist. Lass uns heute Morgen so abschließen.